Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ja, ich habe heute den ganzen Tag, hat auch sehr viel Spaß gemacht, verbracht mit Beckenbauer und habe mir die drei Teile angesehen. In der Arte Mediathek sind sie nämlich zu sehen, werden im ZDF auch nochmal in einer etwas anderen Fassung dann ein Stück ausgestrahlt. Die Dokumentation Beckenbauer, der letzte Kaiser, ist eben eine Erzählung und zwar nicht nur über den Kaiser, sondern eben auch über das Land, in dem er gelebt und irgendwie auch geherrscht hat in einem gewissen Sinne. Ich freue mich sehr, dass der Mann da ist, der diese drei Teile gestemmt hat. Ich frage mich übrigens, woher diese wahnsinnige Produktivität kommt, denn er macht ja unheimlich viel, hat wichtige Bücher geschrieben, nicht zuletzt über die Familie Brandt. Gibt es durchaus eine Beziehung, finde ich, natürlich auch in deinem Film. Die Unbeugsamen, also über Frauen aus dem Westen. Der zweite Teil über Frauen im Osten. Sehr erfolgreich im Kino auch gewesen. Vielleicht hat der eine oder andere das auch gesehen. Jetzt also dieser Dreiteiler und nicht zu vergessen natürlich Schwarze Adler als Fußballfilm. Ganz wichtig und ganz ergreifend. Herzlich willkommen, Thorsten Körner ist bei uns. Hallo, hallo.
Danke. Hallo. Hallo, grüß euch. Danke.
Grimme-Preisträger, kann man auch mal sagen. Thorsten, und es ist ja nicht die erste Begegnung, natürlich für uns alle nicht mit Beckenbauer, aber bei dir ganz persönlich, was sicherlich dann auch nochmal ein Motiv war, zu sagen, ich bin der Richtige, ich kann das machen, denn du hast mit ihm ganz direkt zusammengearbeitet vor vielen Jahren.
Das war so ein bisschen wie bei der Band gerade, so eine Retro-Begegnung. Ich habe vor 20 Jahren ein Buch mit ihm zusammen gemacht und habe eine Biografie über ihn geschrieben und habe ihn bei der Gelegenheit gut kennengelernt und er war grundfreundlich, hat mich überall mit hingenommen und für mich war das ganz wichtig, weil man so als Normalmensch, Normalbürger ja sonst nicht in die Gelegenheit kommt, sich für ihn Star zu fühlen. Und wenn du an der Seite von Beckenbauer durch die Welt läufst und es klackern die Kameras und die Autogrammjäger stürzen dich auf dich, dann spürst du, was das für ein Druck sein muss, in so einem Körper zu leben, mit so einem Bewusstsein zu leben, das Tag für Tag aushalten zu müssen oder zu dürfen, wie auch immer. Und das war schon total interessant.
Vor einem Jahr ist er gestorben, also es ist auch eine Würdigung, eine Erinnerung an ihn. Und ich finde es eben so interessant, ich habe das schon angedeutet, dass es natürlich um ihn geht und wir reden auch über ihn. Aber von Anfang an, fast vom ersten Moment an ist klar, das ist auch ein Film über die alte Bundesrepublik und dann das vereinte Deutschland. Also spiegelt sich in ihm tatsächlich so direkt die Geschichte des Landes?
Ich finde schon, Matthias Brandt hat ja, glaube ich, in dem Film auch gesagt, du kannst für jede Dekade oder für jedes Jahr der Bundesrepublik, in Teilen vielleicht auch für die DDR, ein Jahr nehmen und die Entwicklung dieses Mannes daneben legen und ein Foto dieses Mannes aus jedem Jahr daneben legen und du wirst immer sehen, okay, der passt sich perfekt an die Zeit an. Und ich bin 1965 geboren und Beckenbauer, meine ersten Fußballschuhe waren Beckenbauer-Schuhe. So, ne? Und ich bin, Beckenbauer hat sich in meinen Körper geschlichen, in gewisser Weise. Und deshalb ist der Film jetzt auch nicht so eine herkömmliche, sagen wir mal, Fußballerbiografie, wo ganz viele berühmte Fußballer über einen berühmten Fußballer sprechen, sondern es kommen vor allem Schriftsteller, Schauspieler wie Matthias Brandt, Filmregisseure wie Christian Petzold, ein toller Autor wie Thomas Hürtlin und Arndt Zeigler. Solche Leute kommen zu Wort und beschreiben eigentlich den Beckenbauer in sich. Also es geht eigentlich darum, wie dieser Beckenbauer durch die Jahrzehnte in uns hineinsickert und fließt und was das mit uns möglicherweise macht und was der für uns bedeutet.
Friedrich Arni, nicht zu vergessen, einer meiner liebsten Krimi-Autoren, auch aus München, also der hat wunderbare Sätze auch gefunden, die anderen auch, die du nennst und die alle immer in der Tat über den Fußball hinausgehen. Es geht dann immer ins soziologische, gesellschaftliche hinein. Ich denke mal, was so wichtig an diesen drei Teilen auch ist, man sieht ihn schon auch nochmal in der Epoche, in den einzelnen Epochen. Denn wir haben so ein Bild, aber das ist ja auch ganz einseitig. Also um mal etwas rauszugreifen, ganz direkt, was mich wirklich beeindruckt hat, nochmal darüber nachzudenken, er war jetzt nie so ein boah, totaler Patriot, obwohl sicherlich Leute das ganz gern gesehen hätten, sondern ein echter Weltbürger. Und das betont auch immer wieder. Also insofern steht er auch für etwas, was den Deutschen gerade in der Zeit vielleicht noch nicht so richtig im Blut lag, nämlich ein Blick in die Welt hinein, also ein Bürger der Welt zu sein.
Ja, das Witzige ist ja, dass Beckenbauer, ich weiß nicht, ich bin in der Provinz aufgewachsen und das höchste Lob, das du bekommen konntest, war, oh, ein Pass wie von Beckenbauer, der spielt ja wie Beckenbauer. Das war das höchste Lob, das du lange Zeit vergeben konntest auf deutschen Fußballplätzen. Und der beste deutsche Fußballer war so ganz undeutsch, zumindest in seinem Stil. Der hätte ein Italiener oder ein Franzose oder ein Südamerikaner sein können. Und er hatte auch jenseits des Platzes so ein angenehmes Phlegma und so ein sowas Palaverndes, Palando, das floss immer so hin, viel Unsinn dabei. Aber einfach charmant, der war entspannt. Und dadurch, als er dann zu Kosmos nach New York ging 1977, da hat er sich natürlich auch nochmal so eine Schicht Kosmopolitik, Politismus angelebt oder hat den aufgesogen mit jeder Faser seines Körpers, weil er das mochte, weil der tiefenentspannt war. Und so habe ich den auch. Ich habe den im Vorfeld der WM 2001 habe ich ihn erlebt. Da jettete der um die ganze Welt und müsste ja eigentlich unter hohem Stress gewesen sein. Und der war aber immer entspannt. Mhm. So, ne? Ich saß da mit ihm in seinem Kinderzimmer bei seiner Mutter zu Hause, damit ich die Mutter kennenlerne. Und er hat dann im Nebenzimmer in alle Welt telefoniert. Und ich saß mit der Mutter in der Küche und habe irgendwas Bayerisches zu essen bekommen. Also diese Entspanntheit, dieses Kosmopolitische, dieses Ich bin Mensch. Ich bin nicht in erster Linie ein Deutscher. Ich bin nicht in erster Linie ein Bayer. Ich bin in erster Linie ein Mensch. So, das war seine Grundhaltung und die hat er, glaube ich, von der Mutter auch vermittelt bekommen.
Muss ich auch ein paar Mal wirklich sehr lachen, dass das international ein Kompliment war, zu sagen, er spielt ja so undeutsch. Ne? Also die hatten dann so eine bestimmte Vorstellung vom deutschen Fußball. War ja auch so zu der Zeit. Nicht? Das ist auch noch so ein Punkt, nochmal zu begreifen, wie sehr sich mit ihm in dieser Zeit Fußball verändert hat. Dass es ein Beruf geworden ist überhaupt zum Beispiel. Die Art zu spielen, also diese Position, die er hatte, der Libero, die gibt es ja in der Form jetzt gar nicht mehr. Aber ein freier Mann, so heißt ja auch euer Buch, das ist also im Prinzip auch eine innere Freiheit gewesen und die hat sich auch ausgewirkt auf den Sport oder umgekehrt, kann ja auch sein.
Naja, du musst dir vorstellen, der Fußball der 80er, ich meine, der Fußball der 70er Jahre war eher ein schöner Fußball. Der Fußball der 80er Jahre war ein hässlicher Fußball. Ich habe jetzt noch viel über den deutschen Fußball der 80er Jahre nachdenken müssen, weil ich gerade ein Buch über Frauenfußball geschrieben habe. Und man kann sich das nicht vorstellen, aber Frauenfußball war in Deutschland von 1955 bis 1970 verboten vom DFB. Und man kann sich das nicht vorstellen, oder kann man sich das, ich kann es mir kaum noch vorstellen. So. Und Beckenbauer war gerade dadurch, dass er Fußball anders interpretierte und spielte und dadurch, dass er nach Bayreuth ging mit seiner Frau und Smoking trug, trug er den Fußball über die Bühne des Fußballs hinaus in ganz andere Publikumsschichten auch. Für ihn kam dann auch, plötzlich fanden Frauen auch ein Motiv, Gefallen am Fußball und fanden das interessant und wollten Fußball auch als Lifestyle, als Entertainment. Also wir lachen heute, wenn wir gute Freunde kann niemand trennen hören, ist auch witzig, so. Aber das war einer der ersten Fußballspieler, der eine Platte besungen hat. Und das war der erste Fußballer, der einen persönlichen Manager hatte. Und die haben so viel Geld verdient. Und in diesem so viel Geld verdienen steckte diese ganze Hyperkapitalisierung des jetzigen Fußballs, der für mich in so einem Fratzenstadium angekommen ist, wo man gar nicht mehr hingucken mag eigentlich. Das hat Beckenbauer mit angeschoben, ohne, glaube ich, wissen zu können, was dann später daraus entstanden ist.
Aber es ist auch wirklich interessant, dass selbst das in deinem Film eine große Rolle spielt. Und auch das Verhältnis eben zu Frauen. Also allein mal zu sehen, ist ja wahnsinnig viel Archivmaterial, was sich Spielerfrauen damals für Fragen gefallen lassen mussten. Also vor laufender Kamera, da hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert. Andere Dinge haben sich auch verändert. Darüber reden wir gleich. Beckenbauer, der letzte Kaiser. Also drei Teile sind zu sehen, jetzt schon in der Arte Mediathek vor der Ausstrahlung einer dann kürzeren oder zumindest zusammengeschnittenen Fassung im ZDF. Ich würde sehr empfehlen, nicht weil ich den Kollegen da irgendwie ins Handwerk pfuschen will vom ZDF, aber wirklich sehr empfehlen, sich die drei Teile anzusehen, weil es entwickelt sich natürlich auch ganz anders. Die Thematik, die einzelnen Geschichten, die Themen, die wir schon ein bisschen angesprochen haben, Thorsten. Und dazu gehört natürlich auch ein Blick auf einen Mann, der eine schillernde Persönlichkeit ist, der durchaus auch Meister war, der Selbstdarstellung, Selbstvermarktung trotzdem immer authentisch wirkt. Ich frage mich allerdings auch, und ich frage dich das natürlich auch sehr, ob wir jetzt langsam auch anfangen, ihn zu idealisieren. Also man hat so den Eindruck, Bayern München holt ihn ja auch jetzt wieder so zurück und es wird gefeiert und es gibt Gedenken. Und manchmal denke ich mir, die Ecken und Kanten, die in dem Film auch vorkommen, die werden ein bisschen weggeschmirgelt und man hat ihn jetzt als Heiligen sozusagen auf dem Denkmalsockel inzwischen?
Als Heiligen weiß ich nicht. Ich hätte vielleicht gar nichts dagegen, aber man muss ja gucken, wie gehen wir mit Helden um und wo liegt unsere Verantwortung dafür, dass wir uns diese Ikonen oder Helden auswählen. Und ich hatte den Eindruck, dass im Zuge dieser Affären um das Sommermärchen 2006 wir eigentlich als Gesellschaft eine große Naivität bewiesen haben, indem wir dann letztendlich alles auf den Kaiser, das ist ja auch bezeichnend genug, schieben und sagen, da ist ja doch alles nicht ganz sauber gewesen, wie wir gehofft hatten, dass es sauber ist. Es war aber von Anfang an klar, dass das dreckig sein würde. Ich kann mich erinnern, dass ich 2001, 2002 mit hohen Regierungsbeamten oder sagen wir mal Beratern von Gerhard Schröder gesprochen habe und denen war völlig klar, dass sie Beckenbauer da in vermintes Gelände schicken. Wenn du in solche Gebilde wie die FIFA hineingehst, ich glaube, das sagt Oliver Welk ganz schön in dem Film, es ist physikalisch unmöglich, nichts von Korruption mitzubekommen und nicht von Korruption betroffen zu werden. So.
Der korrupteste Haufen, den man sich vorstellen kann, genau.
Und deshalb glaube ich, wir feiern ja heute oder wir gedenken heute an Franz Beckenbauer, heute ist der erste Todestag. Ja. So. Und dieser Film ist eine Hommage, dieser Film ist ein Eingedenken dieses Helden, aber auch ein Nachdenken darüber, warum wir uns diesen Helden ausgesucht haben und was unser Anteil daran ist, ihn entweder zu idealisieren oder ihn in Bausch und Bogen zu verdammen. Also ich habe versucht, diesen Held nicht zu isolieren, sondern wieder mit uns irgendwie in Verbindung zu setzen.
Und das ist im Film auch so anrührend zum Teil zu sehen, wie verletzt er denn doch auch war. Also man soll nicht denken, dass die Dinge an ihm abgeperrt sind. Also gerade diese Vorwürfe haben ihn sehr getroffen, zumal kurz davor ja der tragische Tod seines Sohnes passiert war. Also er war wirklich ein gebrochener Mann zum Ende hin. Und ich finde es auch so irre, das ist ja auch dann bei den Journalisten ganz klar, genau die Leute, die ihn hochgeschrieben haben, haben ihn dann auch wieder kaputt gemacht. Also diese Gnadenlosigkeit in Deutschland, Helden dann so zu zerstören, ich glaube, das gehört leider auch so ein bisschen zur Tradition. Wir können mit so Stars, glaube ich, nicht gut umgehen.
Ich weiß nicht, ich hab, glaube ich, international nicht so einen Vergleich, um das wirklich beurteilen zu können. Ich glaube, dass schon Journalisten ihren Job machen müssen und dass die auch darauf schauen müssen, wo was nicht läuft, so, wo bestochen wird, wo Korruption aufgedeckt wird. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Und das muss so sein. Das gehört zu einer Demokratie dazu. Es wäre schlimm, wenn das nicht der Fall wäre. Aber diese Fokussierung auf Stars, ich habe immer versucht in meinen Büchern, die über solche Ikonen oft handelten, versucht zu beschreiben, wie wir das gerade bei der Band auch erlebt haben. Du wirst hineingeboren in eine Gesellschaft oder eine Gewebe, in eine Familie und diese Familie ist bestimmt von einer bestimmten Musik. Das Progressive Rock oder wir haben es auf dem Dorf Gymnasiastenmusik genannt. Ich habe auch gern Supertramp und Genesis und sowas gehört. So, und die Spielräume, die du als Einzelner in solchen Gesellschaften oder in solchen Matrixen hast, die sind gering. Und so ein Star hat manchmal mitunter sogar noch weniger Spielraum als wir. Ich finde, Matthias Brandt hat das schön zum Ausdruck gebracht mit dem Satz, am Ende seines Lebens ist Beckenbauer ein Gefangener seines Selbstbildes geworden oder des Bildes, das wir uns von ihm gemacht hatten. Und als das nicht mehr deckungsgleich war, als er eben nicht mehr der Mann war, der einen Goldpokal in die Höhe stemmte, daran ist er auch zerbrochen. Und das ist tragisch und traurig, würde ich sagen. Das hat aber auch ganz viel mit uns und mit Öffentlichkeit zu tun.
Ja. Du hast ja auch ein sehr spannendes Buch gemacht über Götz George, auch zu seinen Lebzeiten noch, also auch nicht vergessen. Und da stimmt das ja auch. Also jemand zu sagen, der so als Star gefeiert wird, gleichzeitig so angegiftet wird. Und ich denke, es ist schon ein Unterschied. Guck dir Frankreich an, Catherine Deneuve oder so. Das ist eine Göttin. Die Leute lieben sie. Die Franzosen gehen ganz anders um mit ihren Stars. Sie sind Teil ihres nationalen Selbstverständnisses. Und das ist, glaube ich, schon in Deutschland ein bisschen anders. Wie bist du jetzt vorgegangen? Also es ist ja wieder eine unfassbare Materialfülle. Du musst ja, also allein diese Aufnahmen vom aktuellen Sportstudio mit Willy Brandt, der da sitzt und dann der Kleine, wie alt ist Matthias da? Irgendwie 11 oder 12 oder so? So.
11, glaube ich.
Also der sitzt, 12, Entschuldige. Der sitzt dabei und erzählt dann bei dir, mein Vater hatte keinen blassen Schimmer von Fußball. Der wusste überhaupt nicht, was er da sagen soll. Aber er muss natürlich hin als Politiker. Also wie bist du vorgegangen, mit dieser Fülle dann irgendwie doch einen Weg zu finden?
Naja, du arbeitest ja, Filmarbeit ist ja einfach Teamarbeit und du hast natürlich ein Team, das recherchiert einerseits. Andererseits wusste ich, weil ich vor 20 Jahren diese Biografie gemacht hatte, brachte ich ein gewisses Vorwissen mit. Dann habe ich einen wunderbaren Editor gehabt, André Hammesfahr, der mit die besten Fußballfilme in Deutschland montiert, der einfach sehr, sehr klug und sehr schön die Bilder legt und sich auch überlegt, wie man O-Töne miteinander verbindet. Also Editoren, also früher nannte man die Cutter, sind ja einfach auch große Erzähler, wenn sie gut sind. Und der André ist einfach ein guter Erzähler. Dann finde ich, hat der Film eine schöne Musik von Anna Kühlein, die mir auch irgendwie gut gefällt. Und das ist so ein Bogen von, oder sagen wir mal, eine Tonalität in vielen Gewerken, ob das der Schnitt ist, die Musik ist, ob das die Kamera war, die irgendwie zusammengepasst haben. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Leute auch, also die Interviewpartner auch bereit waren, sich rühren zu lassen. Also wir haben zum Beispiel im Team lange darüber diskutiert, ob wir Günter Netzer interviewen wollen, weil Günter Netzer ist jemand, ich weiß nicht, wenn Sie diese Fußballdokus kennen, der ist erstarrt in so einer harten Ironie und du kannst eigentlich keinen Satz mehr wirklich ernst nehmen und weiß gar nicht, wo ist der Menschnetzer? Weil die Menschen, diese Fußballhelden auch so in Anführungszeichen abgenutzt sind von dem öffentlichen Sprechen über Fußball. Immer wieder dieselbe Szene. Und deshalb waren wir eigentlich sehr dankbar, dass der sehr berührbar war, dass der sehr nahbar war, dass der auch einen anderen Ton gefunden hat, wo man sich beim Zuhören nicht dachte, das habe ich tausendmal gehört, bitte nicht nochmal. Nee, sondern da habe ich im Gegenüber, so wie wir hier sitzen, habe ich das Gefühl gehabt, ich erreiche den Menschen. Ich sehe den in den Augen. Ich komme dem irgendwie nahe. Und wenn du das hast, das war eine schöne Begegnung mit einem Thomas Hürtlin auch, der wollte, also die Dokumentation versucht, ich springe jetzt, Entschuldigung, die Dokumentation versucht auch so ein bisschen zu erzählen, was Außenrissspiel ist. Das war ja so Beckenbauers Markenzeichen. Ja. Und der Thomas, auch ein begnadeter Erzähler, macht das dann nach und springt während des Interviews auf und der Kameramann fällt vor Schreck vom Orca, weil die Kameras waren fest eingerichtet und du kommst so schnell mit den Kameras nicht nach. Aber das waren so wunderbare Momente, weil diese Leute so lebendig waren im Erzählen, weil sie mit Beckenbauer so viel eigene Erinnerungen verbanden.
Also gerade Günter Netzer, muss ich dir sagen, ist einer der Höhepunkte des ganzen Films, wenn er über ihn spricht. Also das fand ich wirklich ganz ergreifend. Deshalb interessant, was du gerade sagst, dass das gar nicht so unbedingt typisch ist. Uli Hoeneß auch. Also das sind natürlich Menschen, die ihn kannten, die ihn begleitet haben und die sehr persönlich, finde ich, und absolut ohne Eitelkeit da sprechen. Das hat mich sehr berührt. Die letzte Frage an dich ist natürlich vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Du hast das Buch gemacht. Du hast jetzt lange, so einen Film macht man ja auch nicht, ein paar Tagen geschnitten, nachgedacht. Gab es dann für dich auch so einen Augenblick, wo du sagtest, ich sehe den jetzt doch nochmal anders? Es ist eine andere Person für mich geworden?
Ja, durch die Gespräche zum Beispiel mit Matthias Brand oder Christian Petzold, wenn du solche Interviews machst und das ist einfach ein Vergnügen, mit denen zu sprechen und die zu interviewen und du sprichst 2 Stunden lang intensiv über Fußball, aber dann halt auch über das Gesellschaftliche. Und dann findest du mehr über dich auch heraus. Also dieser Anspruch, in den Ikonen immer auch ein Stück von uns zu finden, das habe ich bei dieser Arbeit einfach nochmal mehr verstanden und begriffen und auch die Rolle von Fußball irgendwie kritisch reflektiert, zu dem ich gleichzeitig, während ich diesen Beckenbauer-Film machte, einen Film über Frauenfußball in Deutschland gemacht habe, über den Frauenfußball in Ost und West und über die Pionierinnen des Frauenfußballs und wie das teilweise auch mit Beckenbauer verbunden ist. Das ist ja auf dem Feld des Fußballs miteinander verbunden. Und da konnte ich dann Beckenbauer für mich nochmal ganz anders begreifen und auch die Umstände, warum er so gewesen ist, warum er so erfolgreich gewesen ist, dieses irre Talent, dieser irre Charme und ihn vielleicht auch nochmal so als entspannten Menschen zu entdecken, der dann ja ein trauriges Lebensende gefunden hat. Das war für mich, der jetzt auch irgendwie aufs Ende zugeht. Das ist irgendwie komisch. Ich habe gestern mit meiner Frau haben wir gesprochen über Annalena Baerbock und den Rebellenführer in Syrien, der jetzt die Regierung bildet. Und ab einem gewissen Alter, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, stehen die Menschen, du siehst die Menschen an und du denkst, die stehen da wie Kinder. Die sind Mitte 40 oder die sind 50 und du siehst in diesen Menschen das Kind nochmal. Und so konnte ich in Beckenbauer auch zum Schluss in diesen Bildern, wo er ein alter Mann geworden ist, sehe ich das Kind. Und das ist auch was Berührendes, weil, Stichwort Retro, was vorhin gefallen ist, wir gucken dann alle auch zurück und das bestimmt auch unsere Gesellschaft, wie wir zurückgucken.
Ich finde das so schön, dass du die Band immer wieder einbeziehst, weil die ja durchaus irgendwie vom...
Ja, die war toll. Was, ne,
hat
die
dir hat gefallen, haben für dich gefallen. Extra heute hier eingekauft. Und außerdem werden wir nachher noch den zweiten Teil des Konzerts hören. Und was du gerade gesagt hast, bringt mich auch nochmal auf einen schönen Satz. Ich glaube, es sagt sogar Matthias Brandt, dass eben Fußball etwas in uns anspricht, was mit Kindheit zu tun hat. Also irgendwie, das ist genau die Erinnerung an unsere Kindheit. Deshalb sind wir dann irgendwie auch kindisch, wenn wir Fans sind und benehmen uns ja durchaus auch kindisch. Du hast gesagt, es ist ein großes Vergnügen, mit solchen Leuten zu reden. Das finde ich absolut auch. Ist aber auch ein großes Vergnügen, natürlich mit dir immer wieder zu reden. Schön, dass du so fleißig bist und dass wir uns bald wiedersehen zu deinem nächsten Film. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Wir sprachen mit Thorsten Körner über Beckenbauer, der letzte Kaiser, jetzt in der Arte Mediathek. Dankeschön.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke.